Deutschlandfunk. Der Tag.
In Libyen herrscht seit Jahren Krieg. Mehr als 2 Millionen Menschen benötigen humanitäre Hilfe. Die Angriffe auf die Zivilbevölkerung haben sich seit dem vergangenen Jahr laut der UN verdoppelt. Nun könnte Bewegung in den Konflikt kommen. Und es besteht ein wenig Hoffnung, dass sich die Situation für die Menschen im Land verbessern könnte. Die komplizierte Ausgangslage und die aktuellen Entwicklungen dröseln wir gleich genauer auf. Und dann schauen wir nach Brüssel oder eigentlich besser gesagt ins Internet. Denn dort häufen sich derzeit wieder Desinformationskampagnen. Besonders zum Giftanschlag auf Alexei Nawalny und zu den Protesten in Belarus werden massiv Falschinformationen verbreitet. Die EU ist besorgt und wie sie Desinformationen bekämpft und wieso das so schwierig ist, das klären wir im zweiten Teil dieser Episode. Das ist der Tag im Deutschlandfunk am Donnerstag, dem 17. September. Ich bin Katharina Peetz. Hi! Der Chef der international anerkannten Regierung in Libyen hat seinen Rücktritt angekündigt. Faiz al-Sarraj will bis spätestens Ende Oktober sein Amt übergeben. Diese etwas umständliche Formulierung im ersten Satz, die zeigt es schon. Es ist nicht ganz einfach, die Lage in Libyen zu erklären. Seit Jahren herrscht dort Bürgerkrieg. Seit 2015 gibt es die sogenannte Einheitsregierung, die unter Vermittlung der UN eingesetzt worden ist und deren Ministerpräsident eben al-Sarraj ist. Im Osten des Landes hat aber der ehemalige General Haftar das Sagen. Und inzwischen hat sich das Ganze immer stärker zu einem Stellvertreterkrieg entwickelt. Wer da wo mitmischt und was dieser angekündigte Rücktritt von al-Sarraj nun für einen möglichen Frieden in Libyen bedeuten könnte, darüber habe ich gesprochen mit unserem Korrespondenten in Kairo, Björn Blaschke. Ihn habe ich zuerst mal nach dem aktuellen Auslöser für diesen angekündigten Rücktritt gefragt.
Nee, ich glaube, es gibt sozusagen die Ebene, die sozusagen aktuell einem immer ins Auge sticht. Und es gibt sozusagen all das, was noch dahinter steht. Und das Aktuelle sozusagen, das ist das, was gerade passiert ist in den vergangenen Tagen. Es hat im ganzen Land, also sowohl in Tripolis, das ist der Teil im Westen des Landes, über den Faiz al-Sarraj herrscht als Regierungschef, da hat es Proteste gegeben, überhaupt gegen die Führung in Libyen, und zwar wegen Korruption und Misswirtschaft und so weiter. Und das Gleiche hat es aber auch an Protesten gegeben im Osten des Landes. Und da sitzt sozusagen die Gegenregierung, die gegen Faiz al-Sarraj steht. Und zu der gehört Khalifa Haftar, den Namen hast du ja eben gerade schon genannt. Das ist ein ehemaliger General, der letztlich seit 2015 schon, also seit Sarraj an die Macht gekommen ist, auch gegen Sarraj vorgegangen ist, immer gegen ihn opponiert hat, erst verbal und dann auch letztlich mit paramilitärischer Kraft. Also er hat Milizen gebündelt und nennt diese Milizen jetzt die libysche Armee. Letztlich ist es ein Söldner- und Milizenhaufen, der da eben gegen Sarraj vorgegangen ist. Und das heftig seit dem April 2019, also seit fast anderthalb Jahren. Da hat er nämlich, also Haftar, zum Sturm auf Sarraj und Tripolis geblasen und dann eine Belagerung von Tripolis letztlich angefangen.
Und Libyen ist jetzt eigentlich seit dem Sturz von Gaddafi 2011 ja in Unruhen. Jetzt hast du beschrieben, in den letzten anderthalb Jahren hat es sich dann auch nochmal verschärft. Was könnte jetzt dieser Rücktritt von al-Sarraj bedeuten? Eher Möglichkeit für einen Neuanfang, vielleicht sogar Hoffnung auf Frieden oder noch mehr Chaos, weil irgendwie jetzt unklar ist, wie es weitergeht?
Erstmal sieht es natürlich nach totalem Chaos aus, wenn sozusagen die Hauptregierung, die von den Vereinten Nationen ja anerkannt ist und von ihr auch sozusagen mit ins Amt gebracht wurde, wenn dieser Mann jetzt also sagt, ich trete zurück, dann kann das natürlich so ein bisschen danach aussehen, als würde alles so ein bisschen führungslos werden. Nun ist es aber so, dass man in den vergangenen Monaten immer wieder versucht hat, die beiden Konfliktparteien an einen Tisch zu bringen, zur Verhandlung zu bringen. Und es hat Verhandlungen gegeben in den vergangenen Wochen immer wieder. Und man hat sich auch im Zuge dieser Verhandlungen darauf geeinigt, dass es eine neue Übergangsführung geben soll für ganz Libyen und dass es auch Wahlen geben soll innerhalb der nächsten 18 Monate zu dann eben einer tatsächlich amtierenden und legitimierten Regierung. Und insofern sieht es erstmal nach Chaos aus in dieser sowieso völlig unübersichtlichen Situation, aber möglicherweise kommt eben aus diesem Chaos heraus, dass ja auch eine Blockade bedeutet hat. Ne? Also man hat sich blockiert politisch, man hat sich militärisch blockiert. Das hat was damit zu tun, dass die Leute um Sarraj nachher die Leute von Haftar zurückgeschlagen haben. Man stand in Sirte einander gegenüber, es sah nach einer heftigen Eskalation aus, aber gleichzeitig eben auch zu so einem, na, wir stehen gegeneinander. Also es gab eine Blockade politisch und auch militärisch, dass letztlich eben mit dem Rücktritt von Sarraj und dann eventuell irgendwann stattfindenden Neuwahlen sowas wie ein Aufbruch dieser Blockade, dieser Pattsituation hervorgeht. Mit Sarraj und Haftar ist, glaube ich, nichts mehr in Libyen zu machen. Das geht nicht. Die beiden stehen einfach gegeneinander. Der eine will den anderen nicht. Was auch damit zu tun hat, dass es einfach Krieg gegeben hat in den vergangenen Monaten immer wieder. Das kann letztlich nur aufgebrochen werden, wenn beide Seiten sagen, okay, wir treten jetzt mal einen Schritt zurück und wir gucken mal, wie eine neue Lösung aussehen kann. Und diese Lösung kann eben sein, dass man Wahlen abhält, nachdem man eben eine vielleicht geeinte, gemeinsame Führung für das Land geschaffen hat.
Also Wahlen für das gesamte Land auch?
So soll es aussehen. Da gibt es noch keine Einzelheiten drüber, aber ich glaube, es kann nur Wahlen geben für ein Gesamtlibyen. In einem Gesamtlibyen, in dem der Osten, also Benghazi, Haftar und seine Leute und auf der anderen Seite der Westen, Tripolis, mit Sarraj, der jetzt immer noch an der Macht ist, aber seinen Rücktritt angekündigt hat, wo sozusagen diese Leute zusammenkommen und versuchen eben auch ein gemeinsames Etwas zu schaffen.
Jetzt hast du sehr gut nochmal erklärt, die zwei Konfliktparteien innerhalb von Libyen. Aber ich habe am Anfang gesagt, es ist ja mittlerweile schon, ich glaube, man kann es schon als Stellvertreterkrieg auch bezeichnen. Also es sind viele internationale Parteien auch nochmal auf der einen oder anderen Seite beteiligt. Kannst du das nochmal genauer erklären? Wer steht da bei wem?
Ja, also wir haben eigentlich von Anfang an auf Haftars Seite Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate gesehen, die Haftar mit Drohnen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sind die geliefert worden, sind aber, glaube ich, chinesischer Produktion, das heißt, da kommt noch so ein internationaler Player mit rein. Die haben auf jeden Fall Haftar unterstützt und auf der anderen Seite während dieses Krieges, dann hat sich letztlich die Türkei noch auf die Seite von Faiz al-Sarraj im Westen geschlagen, also auf die Seite, die ja offiziell auch anerkannt ist. Und diese beiden sind letztlich die Hauptkräfte. Wir haben die Ägypter und die Vereinigten Arabischen Emirate auf der einen Seite, dazu auch noch Russland. Russland war auch stark mit Söldnern vertreten auf der Seite von Haftar und auf der anderen Seite Waffen und Söldner aus der Türkei. Das sind die Hauptplayer. Aber es gibt dann im Hintergrund noch weitere Kräfte. Zum Beispiel Frankreich hat sehr lange auch hintenrum zumindest auf der Seite von Haftar gestanden. Das hat sich so ein bisschen ausgeglichen. Also zumindest ist Frankreich jetzt nicht mehr offensichtlich daran beteiligt. Aber es gab zumindest ein starkes Interesse. Das Interesse ist auf Seiten Ägyptens und der Vereinigten Arabischen Emirate, aber auch Russlands und auch Frankreichs, dass letztlich keine Islamisten in Libyen herrschen sollen. Haftar ist der Mann, der sich darstellt als der Kämpfer gegen den Islamismus. Und er wirft Sarraj vor im Westen des Landes, also dem anerkannten Regierungschef, dass er mit den Islamisten gemeinsam im Boot sitze. Tatsächlich ist es so, dass es in Tripolis mehrere islamistische Milizen gibt. Und diese Milizen haben sich halt, es sind wirklich mehrere Milizen, wir sprechen zeitweilig davon, dass es 30 große Milizen in Tripolis gegeben hat. Und von denen sind eben einige Islamisten, die haben sich nicht unbedingt auf die Seite von Sarraj gestellt, aber sie haben sich gegen Haftar gestellt und damit sind sie sozusagen im Boot mit Sarraj.
Es ist eine komplizierte Gemengelage mit vielen unterschiedlichen Interessen. Und du hast aber am Anfang auch gesagt, es gab ja auch vor allem jetzt nochmal in den letzten Monaten verstärkt eben Versuche, ja, irgendwie eine Annäherung herzustellen. Es gab jetzt vor kurzem ein Treffen in der Schweiz, wo man gesagt hat, wo von der UN gesagt wurde, dass es nach Annäherung aussehe. Davor gab es im Januar, glaube ich, in Berlin auch ein Treffen, wo Deutschland so als Vermittler aufgetreten ist. Und da war doch unter anderem ein Waffenembargo vereinbart worden. Wenn ich jetzt aber so deine Schilderung höre, klingt das nicht danach, als wäre das eingehalten worden.
Nee, das Waffenembargo, das du jetzt gerade angesprochen hast, das da auch sehr gefeiert worden ist in Berlin, Das war eines, das sowieso schon seit Jahren bestand. Man hat nur noch mal gesagt, ja, wir wollen jetzt aber auch uns an dieses Waffenembargo halten. Hat dann aber letztlich, ich will nicht sagen keiner, aber viele haben es nicht gemacht. Also aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sollen weiterhin Drohnen geliefert worden sein an Haftar. Und aus der Türkei sind ganz klar Kämpfer und Waffen auch auf die andere Seite, also an Sarraj, geliefert worden. Also letztlich hat sich da keiner so richtig dran gehalten und die Situation ist dann eben eskaliert. Sie ist insofern eskaliert, als es heftige Kämpfe gegeben hat, die dann eben vor einer Stadt namens Sirte endeten, wo es dann zeitweilig danach aussah, als käme es wirklich zu der großen finalen Schlacht. Also diese Berliner Konferenz hat durchaus gute Seiten. Man hat sich zu Gesprächen getroffen, den sogenannten 5+5 Gesprächen, also Delegierten aus dem einen Lager und aus dem anderen. Aber an das Waffenembargo haben sich zumindest nicht alle gehalten.
Du hast eben schon Frankreich angesprochen, jetzt haben wir über Deutschland gesprochen. Schauen wir mal etwas größer sozusagen auf die EU. Es gibt ja diese Militärmission Irini, die eigentlich sich zum Ziel gesetzt hat, dass sie eben Waffenschmuggel ja zumindest beobachtet und dann eigentlich auch versucht, das zu verhindern. Kann man auch nicht von Erfolgen sprechen?
Naja, also es ist etwas problematisch, das durchzusetzen. Es gab mal zum Beispiel ein türkisches Schiff, vor 2 oder 3 Monaten war das. Das sollte aufgebracht werden, weil es offensichtlich Waffen an Bord hatte. Dieser Teil der Mission ist da gescheitert. Also es gab dann richtig, also keine Feuergefechte, aber schwere Auseinandersetzungen verbaler Art. Das hat nicht geklappt. Dann kann man sagen, dass ja letztlich auch die Satellitenaufklärung schön ist, also man sieht, wenn Waffen durch die Wüste geliefert werden, also das eine ist, Irini ist auf dem Mittelmeer aktiv und die EU versucht da eben das Waffenembargo durchzusetzen und auf der anderen Seite sollen per Satellitenaufnahmen eben Waffenlieferungen dokumentiert werden, aber unterbunden werden können sie deshalb nicht und das heißt, dass diese EU-Mission Irini im Ansatz bestimmt ein guter Gedanke ist, aber sie kann sich letztlich nicht durchsetzen. Und das hatte dann eben auch zur Konsequenz, dass man gesagt hat, von Seiten der EU, man will jetzt die NATO davon überzeugen, die Mission zu unterstützen.
Jetzt hast du das Mittelmeer angesprochen. Was ich mich noch gefragt habe, war, wenn wir also eben aufs östliche Mittelmeer schauen, da haben wir in den letzten Wochen sehr viel darüber berichtet, über den Konflikt zwischen der Türkei und Griechenland, wo es um den Erdgasstreit geht. Also wer hat das Recht, da nach Erdgas zu bohren? Inwiefern spielt da auch der Konflikt mit Libyen noch eine Rolle?
Wenn wir bei Libyen schon von problematischen Ebenen sprechen, dann kann man bei dem Gas das jetzt noch mehr verkomplizieren. Ich verspreche es schon jetzt. Also es gibt eine Übereinkunft zwischen der Türkei und der Regierung von Sarraj in Tripolis, dass man das Gebiet zwischen der Türkei und Libyen sozusagen als einen großen Erdgasraum im Mittelmeer betrachten möchte. Und das ist natürlich etwas, was anderen Parteien in der Region überhaupt nicht gut schmeckt. Also zum Beispiel Ägypten. Ägypten ist auch dabei, Erdgas zu fördern, dieses Erdgas dann zu verkaufen. Das wiederum in einem großen Konsortium mit anderen Ländern. Israel zum Beispiel ist daran beteiligt. Die Palästinenser sind sogar mit darin. Zypern ist daran beteiligt. Und Zypern, da sprechen wir dann von dem südlichen Teil, also dem griechischen, nicht dem nördlichen Teil, dem türkischen. Das hängt alles zusammen, auf jeden Fall. Macht das Ganze aber nur noch unübersichtlicher, weil man einfach sich auf dem großen Ressourcenmarkt dort in einer heftigen Konkurrenz miteinander befindet. Libyen und die Türkei stehen sozusagen gegen das andere große Konsortium, das da rund um Ägypten sich gebildet hat. Und in diesem Konsortium sind Zypern, Griechenland, wie gesagt, Israel ist da drin, die Palästinenser und so weiter. Und ja, das spielt dabei alles untergeordnet eine oder im Hintergrund eine Rolle, nach außen aber wird es letztlich nicht thematisiert großartig, sondern das ist etwas, was sich wirklich im Hintergrund abspielt, was aber bei diesem Konflikt auf der einen Seite die Türkei und Sarraj und Tripolis und auf der anderen Seite Haftar, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, Russland, das ja auch ein großer Gasexporteur ist, was da auf jeden Fall mit reinspielt.
Wenn wir jetzt nochmal in die Lage in Libyen vor Ort schauen und wie es jetzt weitergehen könnte, was sind die nächsten Schritte nach dieser Ankündigung von Sarraj, demnächst, also bis Ende Oktober, zurücktreten zu wollen?
Erstmal muss er ja zurücktreten. Es ist ja bisher nur eine Ankündigung, dass er binnen eines Monats tatsächlich zurücktreten will. Wenn man es dann schafft, auf der anderen Seite auch Haftar so ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen, damit der dann nicht wieder mit seinen Söldnern und seinen Milizionären versucht, noch neue Fakten zu schaffen. Wenn man also auch Haftar unter Kontrolle bekommt und den vielleicht politisch so ein bisschen beiseite schiebt, kann man natürlich versuchen, nach Kräften zu suchen, die für ganz Libyen sprechen können oder die die Interessen aller Libyer vertreten werden. Und daraus müsste dann ein neuer Präsidialrat entstehen. Sarraj ist zwar offiziell, sagen wir immer, Regierungschef, aber de facto steht er im Präsidialrat vor. Und wenn es einen Präsidialrat gäbe, der alle Libyer repräsentierte, wäre es auch möglich, sowas wie Wahlen anzustoßen, die dann, wie es ja auch heißt, binnen 18 Monaten abgehalten werden könnten. Das ist jetzt die Idealvorstellung. Es kann natürlich auch alles ganz anders kommen. Es kann sein, dass jetzt irgendwie Haftar sagt, hey, jetzt ist Sarraj weg, jetzt möchte ich aber endlich meinen großen Traum umsetzen und ich unterstelle, dass er diesen Traum hat und endlich Präsident von Libyen werden kann. Dann könnte alles wieder aus den Fugen geraten. Ich glaube aber, dass die Hauptmächte, die hinter der einen wie der anderen Seite stehen, also Russland hinter Haftar, die Türkei hinter Sarraj, dass die letztlich bei ihrem letzten Treffen sich darauf geeinigt haben, dass es sowas wie jetzt einen Waffenstillstand geben soll. Es hat ja gestern Abend auch noch eine Pressekonferenz gegeben, beziehungsweise der türkische Außenminister Çavuşoğlu hatte gestern Abend angekündigt bei CNN Türk, dass bei den letzten Gesprächen zwischen Russland und der Türkei man sich zumindest in Fragen einer Waffenruhe und eines politischen Prozesses etwas angenähert habe. Das ist für mich ein Signal dafür, dass man sich tatsächlich darauf geeinigt hat, dass es sowas geben soll. Und wahrscheinlich hat man eingesehen, dass es weder mit Sarraj noch mit Haftar möglich ist.
Das Europaparlament hat gefordert, sofort mit einer internationalen Untersuchung des Giftanschlags auf den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny zu beginnen. Auch die EU soll daran beteiligt sein. So wurde es in einer heute verabschiedeten Resolution gefordert. Rund um diesen Mordversuch an Nawalny werden massiv Desinformationen verbreitet. Gleiches gilt auch für die Proteste in Belarus. Die EU ist ziemlich besorgt. Vor einigen Jahren hat sich schon eine entsprechende Behörde eingerichtet, die sich dem Kampf gegen Desinformation widmet, hat mir unsere Brüssel-Korrespondentin Bettina Klein erzählt.
Also die Quelle all dessen, muss man vielleicht dazu sagen, ist eine EU-Behörde hier, dem Auswärtigen Dienst zugeordnet, eingerichtet nach dem Beginn des Ukraine-Krieges und der Annexion der Krim, als wir nachts ab 2014, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch daran, es eigentlich zum ersten Mal in dieser Form mit gezielter Manipulation und Desinformation zu tun hatten. Es wurden quasi diese Trollfabriken dann ausgehoben, die quasi im Auftrag des Kreml E-Mails geschrieben haben und sozusagen die Internetplattform bespielt haben. Und das war letzten Endes insofern Fake, als es eben wirklich gesteuert war von der russischen Führung. Diese Behörde legt jede Woche einen Bericht vor, in dem sie quasi all das auflistet, was sie gefunden hat. Das sind quasi ungefähr 30 Leute, die da arbeiten, die aber auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen, Forschern in den einzelnen Mitgliedstaaten zusammenarbeiten und aufdecken, was eigentlich in öffentlich zugänglichen Medien, aber eben auch zunehmend wichtig eben im Internet da passiert. Und das machen die quasi seitdem schon und haben aber jetzt seit den Wahlen in Belarus Anfang August sozusagen nochmal schärfer darauf geschaut und eben in diesem Zusammenhang eine Menge Desinformation, Falschinformation, Manipulationsversuche gefunden und jetzt aber eben nochmal ganz massiv im Zusammenhang mit dem Fall Nawalny. Und das ist eigentlich, der Grundtenor ist eigentlich immer, das ist sozusagen von außen gesteuert, also was die Belarus-Proteste angeht. Und beim Fall Nawalny hat man es eben mit nicht nur mit einfach falschen Behauptungen zu tun, die man sozusagen durch Faktencheck ganz einfach sozusagen widerlegen könnte und dann wäre wieder alles gut, sondern mit verschiedenen Strategien, die eben auch darin bestehen, einen falschen Kontext herzustellen, ein falsches Bild zu erzeugen. Das heißt, es wird auch immer schwieriger, das wirklich nachzuweisen, was da eigentlich passiert. Und da sind die dran und versuchen das eben offenzulegen.
Und du hast jetzt eben schon Russland genannt als Stichwort. Auch China gilt dann oft als Ursprungsland für solche Desinformationen. Welche Hinweise gibt es darauf oder vielleicht auch Beweise, dass die Desinformationskampagnen von dort kommen?
Wir müssen vielleicht mal auseinanderhalten, wenn wir über Belarus und Nawalny sprechen, dann sozusagen diese koordinierten, absichtsvollen Manipulationsversuche, die führt man zurück tatsächlich auf das Umfeld des Kreml, auf die russische Führung. Und bei Medien wie Russia Today etwa oder bei Sputnik, so wird das auch gesagt, ist die Finanzierung ja sehr klar zu überprüfen, wo kommt das Geld her und wer sitzt eigentlich dahinter. Wenn wir über die Internetplattformen sprechen, über mögliche Accounts, Bots, was auch immer, ist es natürlich schwieriger, die Verbindungen nachzuweisen, erstmal offenzulegen und dann wirklich auch nachzuweisen. Und da ist ja der Auswärtige Dienst ja nicht die einzige Institution, die da dran ist. Es gibt ja verschiedene, auch NGOs, auch Bellingcat und wie sie alle heißen, die eben sich genau damit beschäftigen, wo kommen eigentlich diese Desinformationsversuche her und wer steckt dahinter, welche Oligarchen möglicherweise, welche Verbindungen gibt es, um eben zu schauen, ist das sozusagen eine gezielte, auch von Staats wegen gezielte Strategie und nicht einfach nur ein harmloser User, der irgendeinen falschen Tweet postet und da irgendeinen Schwachsinn drin behauptet. Darum geht es nicht. Es geht um die gezielte, sozusagen von Staaten ausgehende Manipulation, auch Einmischung, auch in Wahlen, wie wir das gesehen haben. Nawalny, Belarus, da sprechen wir über Russland. China ist nochmal ein anderer Fall. Sozusagen, da sieht man sehr viel stärker, dass man eigentlich mit etwas arbeitet, was man jetzt nicht unbedingt Desinformation sofort nennen kann, sondern ganz klare falsche Propaganda. Da wird nichts verschleiert, sondern man geht einfach sehr, sehr klar da voran und behauptet einfach Dinge, die nicht wirklich der Wahrheit entsprechen.
Aber auch das, um positives China-Image herzustellen.
Genau, aber das hat jetzt mit Nawalny und Belarus wenig zu tun. Mhm. Da gibt es wohl wenig Verbindungen. China hat eine starke Rolle gespielt, darauf kommen wir vielleicht noch, als es um die Corona-Pandemie ging. Denn da hat man einen massiven Anstieg an Fake News sozusagen gesehen. Deswegen wurden auch extra Corona-Berichte veröffentlicht von dieser Taskforce hier in Brüssel in der Europäischen Union. Die gibt's jetzt nicht mehr, weil man hat mit dem Abflauen oder vorübergehenden Abflauen der Pandemie gab es auch einen ganz drastischen Rückgang dieser gezielten Corona-Fake News. Aber ja, da war China dran beteiligt, da war auch Russland dran beteiligt.
Wenn du die schon ansprichst, die Corona-Pandemie, als auch ein weiteres Thema eben, wo es viele Desinformationen zu gab, können wir noch mal ein bisschen genauer drauf schauen. Josep Borrell, der Vertreter, der EU-Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik, sprach, glaube ich, von einer Infodemie. Was hat er genau damit gemeint?
Diese unfassbare Flut, die es eben an Desinformation, Manipulation und Fake News gab in der Zeit. Ne? Das war das Wortspiel Pandemie und Infodemie. Na, das war ein Phänomen, das wir quasi gesehen haben dann ab März, wo eben vor allen Dingen auch das Ziel war, Verwirrung zu stiften bei den Hörern, Lesern, Nutzern, wie auch immer, mit dem übergeordneten Ziel, das Vertrauen in die demokratischen Institutionen zu untergraben. Also bei der Analyse war man eigentlich relativ klar. Wie hat man das gemacht? Indem man eben versucht, also verschiedenste Narrative, die sich teilweise widersprechen, teils einander ausschließen, in die Welt gesetzt hat. Ja, also angefangen von, das ist ja überhaupt nicht ansteckend, ja, der Coronavirus, über das ist ein gezielter Anschlag der USA gegen Russland, sozusagen, das haben die Amerikaner ja in böswilliger Absicht verbreitet. Wieso ist es dann aber gar nicht gefährlich? Ja, also du siehst, es gibt es völlig widersprüchlich. Ja, über also es gab verschiedenste, kann man alles nachlesen, es gab verschiedenste Strategien und verschiedenste Narrative, die verbreitet wurden und die am Ende Verwirrung gestiftet haben, so dass, und das ist in Fall Nawalny jetzt auch ähnlich, die Leute irgendwie gar nichts mehr glauben, die sich jetzt nicht jeden Tag hauptberuflich und professionell mit der Frage von Desinformation beschäftigen, sondern einfach wissen wollen, was ist eigentlich los in der Welt oder was ist los in bei einer Krise, die mich selber persönlich auch zutiefst betrifft. So, und wenn Sie sozusagen 10 verschiedene Erklärungsmuster hören, die verbreitet werden, Verschwörungstheorien wirklich, dann glaubt man am Ende gar nichts mehr und dann glaubt man, die Regierung spinnt auch und ne, so. Ja. Das ist eigentlich das Gefährliche daran.
Genau, also du sagst, es geht vor allem darum, bei diesen gezielten Kampagnen Misstrauen, auch eine Verunsicherung zu schüren. Und du hast auch schon gesagt, es ist kein neues Phänomen. Du hast die Krim genannt als Beispiel. Ich erinnere mich auch noch dran, vor den Europawahlen war das ein Thema, auch zusammen mit dem Brexit-Referendum bei den US-Präsidentschaftswahlen 2016. Seitdem hat die EU ja schon, sag ich mal, aufgerüstet im Kampf gegen die Desinformation. Mhm. Welche Maßnahmen sind da genau ergriffen worden?
Ja, die erste war quasi, diese Taskforce hier im Auswärtigen Dienst einzusetzen. Das ist nicht irgendeine NGO, ja. Das ist quasi wirklich eine Institution hier der Europäischen Union mit dem Auftrag des Europäischen Rates der Mitgliedstaaten. Die haben das 2015 beschlossen. Wir brauchen quasi eine Abteilung, die sich gezielt damit beschäftigt. Das war quasi infolge des Ukraine-Krieges und der Krim-Annexion. So. Und dann hast du genannt, 2016 die Trump-Wahlen, Brexit wurde auch sozusagen beeinflusst. Und dann ist man hier in Europa eigentlich aufgewacht 2018, als man dachte, oh, wir haben ja nächstes Jahr auch Wahlen 2019. Was passiert hier bei uns eigentlich? Dann hat man einen Aktionsplan aufgestellt. Und seitdem ist das Bewusstsein der Europäischen Union sehr viel stärker, sehr viel breiter für diese Gefahr. Gute Nachricht war dann am Ende, man hat nach den Europawahlen zwar eine Menge Beeinflussung festgestellt, aber keine gezielte Strategie zur Untergrabung der Wahlen, wie wir das ja teilweise in den USA gesehen haben. Was Trump natürlich abstreitet, aber das ist ja alles hinterlegt in diesem Mueller-Report. Mhm. Das gab es in Europa nicht, aber seitdem ist das Bewusstsein gestärkt worden und man ist quasi von null, ist man jetzt bei einem Budget von 6 Millionen Euro. Das ist natürlich im Prinzip auch gar nichts, wenn man sich überlegt, dass die Vereinigten Staaten haben um einiges weniger Einwohner als die Europäische Union und können damit 100 Millionen Dollar operieren in verschiedenen Ministerien in Washington. Also der Trend geht nach oben, das Bewusstsein ist gestiegen, es gibt auch ein bisschen mehr Geld, aber natürlich ist, wenn man sich anschaut, wie das Phänomen sich verbreitet, ist natürlich die Hoffnung da groß, dass es im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen doch noch ein bisschen mehr gibt und wir wissen, wie schwer umkämpft das ist. Also man muss sehen, wie viel Priorität die Staats- und Regierungschefs dem jetzt beimessen.
Ja, genau, du sagst jetzt schon, es ist sehr schwer, dem Ganzen irgendwie beizukommen, weil ja auch das Phänomen sich sehr stark immer wandelt, richtig? Also vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen genauer erklären, wo bestehen so die Schwierigkeiten vielleicht auch in der Definition oder Abgrenzung von Desinformation?
In der Tat, das ist ein großes Problem und damit gehen die Leute, die sich hier sozusagen hauptberuflich dann beschäftigen, auch sehr, sehr offen um. Also erstens natürlich werden die Methoden, die Taktik ändert sich. Die Methoden werden angepasst, ja, also man versucht denen eigentlich hinterherzulaufen. Wir haben es auch mit dem Internet natürlich immer noch mit einem neuen Phänomen zu tun. Also seit wann benutzen wir das alle selbstverständlich? Seit 20 Jahren, 25 Jahren? Das ist nichts, wenn man es mit dem Buchdruck vergleicht.
Ich wollte gerade sagen, so das ist die Menschheitsgeschichte.
Genau. Also wir machen ja immer noch die Erfahrungen, wie kann es genutzt oder auch missbraucht werden. Mhm. So. Und also da sehen wir, weil vieles davon sich im Internet eben abspielt, sehen wir eben auch immer wieder eine Anpassung der Strategie und der Taktik. Zum Beispiel, ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, dass man eben jetzt nicht einfach mehr irgendwas Falsches behauptet, sondern da wäre man ja relativ schnell dann auch zu überführen, wenn sich noch jemand für die Wahrheit interessiert. Sondern man macht so einen Mix aus Behauptungen, aus Halbwahrheiten, man setzt falsche Informationen in einen anderen Kontext, man sozusagen lässt Leute zu Wort kommen und sagt dann aber, das ist ja irgendwie nur ein Meinungsbeitrag. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die es eben auch den Leuten, die das aufdecken, eben auch schwer machen. Dann ist ein weiterer Punkt natürlich, wann ist es Missinformation, also jemand verbreitet irgendwie was Falsches, denkt sich vielleicht gar nichts dabei, glaubt vielleicht wirklich, Corona ist nicht ansteckend oder so. Und wo ist es aber eben wirklich eine gezielte Strategie? Diesen Unterschied muss man zum Beispiel machen. Ja. Oder was ist eben wirklich gezielte Manipulation und was ist einfach Propaganda, wo ein Staat wie China sich hinstellt und sagt, wir haben alles wunderbar richtig gemacht seit Ausbruch der Krise zum Beispiel.
Und selbst wenn man aber ja, wie offenbar ja jetzt dann deutlich wird, dass man diesen Desinformationskampagnen oder ja Desinformationen findet, denen auf die Spur kommt, so richtig was dagegen machen kann man doch eigentlich nicht, oder? Also eine rechtliche Handhabe zum Beispiel gibt es doch nicht.
Naja, also die schmale Gratwanderung hier auch für diese Taskforce ist eben, dass sie nicht in die Meinungsfreiheit natürlich eingreifen können, ja. Oder sich da sozusagen, diese Balance muss gewahrt werden. Deswegen sagen die, das Beste, was wir im Augenblick machen können, ist, es einfach offen zu legen. Und das geschieht jede Woche mit diesem Bericht. Ich sag's gerne nochmal, die Webseite heißt EU vs. Disinfo, EU versus Disinfo, kann man auch bei Twitter folgen, kriegt man sozusagen jede Woche den Bericht. Das ist von der Optik her, ist das ganz lustig, weil das sieht so ein bisschen aus so wie Sowjetästhetik aus den 30er, 40er Jahren. Also man kommt gar nicht drauf, dass es eine EU-Seite ist, ja. Also das ist offensichtlich, gehört es auch hier so ein bisschen mit zu der Taktik. So, also da legen die das offen, die schreiben genau, welcher Sender, welches sozusagen, welchem Internetportal ist was verbreitet worden, wie viele Klicks gab es da. Also das ist wirklich eine hervorragende Analyse. Und das ist wirklich, glaube ich, schon mal ein wichtiger Schritt. Was man weitermachen kann, natürlich, vieles läuft auf dieser technischen Ebene, das ist dann quasi wieder auch eine andere Abteilung hier in der Kommission, dass man die Internetplattform eben zwingen will, da mitzuarbeiten. Da gibt es diesen freiwilligen Code of Conduct, da gab es jetzt quasi die letzte Analyse, man ist natürlich noch nicht endgültig zufrieden.
Also du meinst Twitter, so sozial, genau, soziale Netzwerke.
Ja, die möchte man gerne dazu bringen, dass sie auch ihre Algorithmen zum Beispiel offenlegen, dass man Wissenschaft daran setzen kann. Wie funktioniert das eigentlich? Sozusagen, wie verbreiten sich Nachrichten? Wo kann man besser herausfinden, wo sind irgendwelche Bots unterwegs? Also da ist offenbar auch noch eine Menge sozusagen wissenschaftlicher Aufklärungsbedarf auf der Ebene. Und da gibt's die politische Frage, was kann man da machen? Ja, mit Sanktionen reagieren zum Beispiel auf Leute, die eben Inhaber von solchen Plattformen sind oder Medien sind, die eben Falschmeldungen verbreiten. Das haben einzelne Staaten haben das gemacht, aber das ist bisher kein Konsens in der Europäischen Union. Ja, das sind wir wieder beim Einstimmigkeitsprinzip. Und das ist, glaube ich, wirklich Work in Progress im Augenblick. Und wir sehen ja auch im Augenblick, wie die Diskussion Richtung Russland läuft. Ein bisschen verändert sich da gerade auch was im Bewusstsein und möglicherweise wird man auch dazu kommen, da stärker zu reagieren. Aber das ist, was hier im Augenblick passiert.
Das war der Tag im Deutschlandfunk am 17. September 2020. Feedback erreicht uns unter der Mailadresse dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz und bedanke mich fürs Zuhören.